Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Es ist kein Land, es ist Winter.
Von dem Unsichtbaren.
Der Anzugladen. Es war später Nachmittag und der schweißtreibende, laute, feuchte Werktag war fast zu Ende. Draußen war es bitterkalt. Aber im Inneren der Anzugfabrik war das nicht zu merken. Auch konnte man leicht vergessen, dass es Winter war, denn bei Men's Clothiers International, wo ich arbeitete, gab es keine Fenster nach draußen. 2003, mein erster Winter in Montreal, war einer der kältesten Winter aller Zeiten. Ich war mit der Vorstellung in die Stadt gekommen, ein Jahr lang zu arbeiten, eine Pause von der Uni zu machen, Französisch zu lernen und dann wieder zur Schule zu gehen. Ein halbes Jahr später begann die Realität mich einzuholen. Ich hatte meinen BA-Abschluss, aber der einzige Job für jemanden mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss war ein Job in einem Callcenter. Wie mir der Jobvermittler gesagt hatte, würde ich mit meinem Abschluss leicht ins untere Management aufsteigen. Das war so ziemlich der letzte Job auf der Welt, den ich wollte. Also hatte ich den ersten Job angenommen, den ich bekommen konnte. Es war ein Umschlagplatz für immer neue Generationen frisch eingewanderter MigrantInnen, die hier ihren ersten Job aufnahmen. ItalienerInnen, HaitianerInnen, ChinesInnen, Latinos. Eine Welle von Menschen aus Sri Lanka kam auch noch dazu, als ich den Job machte. Ich habe in der Fabrik gearbeitet, weil mein Abschluss nutzlos war. Ich versuchte voranzukommen, indem ich die französische Sprache lernte. Aber schließlich begann ich zu entdecken, dass die vielversprechenden Erwartungen, die ich von dieser aufregenden neuen Stadt gehabt hatte, unrealistisch waren, dass ich keine Chance bekommen würde, die ich mir nicht selbst erkämpft hatte. Dies galt für jeden einzelnen Schritt. Hier geboren, aber trotzdem Migrant. Das war eine der Ironien, die ich zu schätzen lernte. Ich sprach mein gebrochenes Französisch und vereinfachte mein Englisch, damit man mich verstand, genau wie alle anderen in der Fabrik. Ich habe mich nicht aufgespielt, habe nicht über meinen Abschluss gesprochen, habe nicht versucht aufzufallen. Die warmen, liebevollen Frauen und die zurückhaltenden, schweigsamen Männer gaben mir alle freundliche Ratschläge, wie ich mit den Mädchen aus Montreal umgehen sollte. Ich versuchte, sie aufzunehmen, mit begrenztem Erfolg. Ich kannte die Grundlagen des französischen Wortschatzes und der Grammatik, hatte aber keine Gelegenheit zum Üben gehabt. Immer wenn ich versuchte, in der Innenstadt Französisch zu sprechen, wechselten die Leute zu Englisch. Ich verstand zwar die Etikette, aber es war immer noch schwierig, echte Fortschritte zu machen. Als die Gewerkschaft uns einen Französischkurs anbot, war das die beste aller möglichen Welten. Die Kurse waren kostenlos, nach der Arbeit und ganz in der Nähe meiner Wohnung. Nach 8 Stunden Arbeit nahm ich den Bus und die Metro und machte mich todmüde auf dem Weg zum Gewerkschaftshaus. Alle anderen waren frisch eingewandert und 30 Jahre älter als ich. Wenn es für mich hart war, war es für sie das reinste Durchhaltevermögen. Ich war der einzige Sprachschüler aus meinem speziellen Arbeitsplatz. Die Leute schienen meine Fabrik nicht zu kennen. Es gab einen Jack Victor in der Innenstadt gelegen. Es gab Peerless tief im Osten. Aber MCI schien nicht auf dem Radar der meisten Leute zu sein. Man erzählte sich, dass es die letzte Fabrik war, die das Akkordsystem anbot oder das, was in der Sowjetunion, ich las damals Trotzki, als das stachanowistische System bekannt war. Nur unserem Französischlehrer gegenüber konnte ich mich ein wenig über die anderen Seiten meines Lebens öffnen. Er war ein schwarzer Franco-Brasilianer, sein Vater war Diplomat. Er rauchte in den Pausen auf den Treppen Kamelzigaretten. Ich war der einzige andere Raucher, also unterhielten wir uns. Er ermutigte mich, meine Ausbildung auf ein höheres Niveau zu bringen. Ich konnte nur versuchen, meine Verzweiflung über meine Ablehnungsschreiben auszudrücken. Das Wetter wurde kälter. Aber der Französischlehrer war geduldig. Aber als Sohn eines Diplomaten wusste er nichts vom Fabrikleben. Das machte aber nichts. Er versuchte und schaffte es, uns, den Neuankömmlingen, die Sprache zugänglich zu machen. Er lehrte uns Québécois-Schimpfwörter, damit wir wussten, wenn wir auf Französisch beschimpft wurden.
In Quebec kommen fast alle Schimpfwörter aus der Kirche. Das liegt daran, dass sie so lange von der Kirche und ihrer Regierung unterdrückt wurden.
Er brachte uns bei, wie man Chefs und KollegInnen anspricht. Im Französischen unterscheidet sich die Grammatik für diese beiden Gruppen voneinander. Und er zeigte uns den klassischen Quebec-Song.
Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
Das poetische Lamento eines längst vergangenen Quebec. Ein Quebec, das keine MigrantInnen hatte, das seine indigene Bevölkerung vergessen hatte. Ein Quebec, das eine mächtige und revolutionäre nationalistische Bewegung als Reaktion auf seine eigene Unterdrückung aufbauen konnte. Eines Tages kam ich zu spät und aufgeregt zum Unterricht. Ich war gerade Zeuge einer Szene rassistischer Polizeibrutalität in der Metro geworden und beschrieb die Szene meiner Klasse. Mein Lehrer nickte. Dann sagte er leise:
So ist das Leben. Dasselbe passiert hier. In Amerika, in Brasilien. Das Leben ist immer gleich.
Mein Land. Es ist kein Land. Es ist Winter. Wie viel wahrer muss ich das jetzt anfühlen, dachte ich. Für diejenigen, die ohne etwas anderes als die Koffer, die sie tragen können, ankommen, geflüchtet vor Krieg und Arbeitslosigkeit, die aus der Wärme ihrer eigenen Länder in ein Land fliehen, das für die Hälfte des Jahres in Eis gehüllt ist, in der Hoffnung, dort ein Land zu finden, das sie endlich ihr eigenes nennen können. Aber egal, wie weit man rennt, die Probleme, denen man zu entkommen versucht, ethnische Konflikte, Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, sie durchjagen jeden Aspekt des Lebens, wenn man arm ist und schwarze Haut hat und versucht, irgendwie voranzukommen. Der Unterricht endete und wir waren alle müde. Die Kälte hatte uns bis auf den Grund ausgelaugt. Um das Gewerkschaftshaus herum war die Nacht eingebrochen. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg nach Hause, während der bittere Wind mit Leichtigkeit durch meine Schichten von Winterkleidung zog. Es war einer der kältesten Nächte, die Montreal je gesehen hatte. Obdachlose froren in dieser Nacht zu Tode. Wenn du arm bist und dunkle Haut hast und hier lebst, hast du kein Land. Aber man bekommt den Winter trotzdem. Ich musste den ganzen Weg nach Hause rennen, nur um mich warm zu halten. Patronen. Ich zog an der gelben Schnur und die Glocke durchbrach die verdächtige Stille. Ich wartete, bis der Busfahrer anhielt und stieg dann aus in die klare Morgenkühle. Der Tag war hell, ohne Wärme auszustrahlen. Zu beiden Seiten türmten sich Schneebänke hoch über meinem Kopf. Eiskristalle glitzerten wie Bruchstücke falscher Hoffnungen inmitten des frühen Morgenfrosts. Eine Schicht aus klarem und hartem Eis lag unter einer leichten Schneedecke verborgen. Die Angestellten der Stadtwerke waren noch nicht unterwegs gewesen. Oder waren sie im Streik? Die Welt schimmerte weiß, soweit mein Blick reichte. Ich hatte am 30. November 2005, meinem 24. Geburtstag, in der Anzugfabrik gekündigt. Das war auch der Tag, an dem unser Gewerkschaftsvertrag ausgelaufen war. Die Textil- und Bekleidungsindustrie in Montreal war zusammengebrochen. Ich war gerade noch rechtzeitig ausgestiegen. Ich ging also direkt auf die Berufsschule, wie ich es geplant hatte, und war jetzt seit einem Jahr dort. Als ich abends mit dem Bus fuhr, war ich zufällig auf einen türkischen Kollegen gestoßen, mit dem ich früher bei SFI gearbeitet hatte, und er hatte mich über die Details aufgeklärt. Die Gewerkschaft hatte einen neuen Vertrag mit den US-amerikanischen BesitzerInnen ausgehandelt. 6 Monate, nachdem ich gekündigt hatte, hatte die Firma ihre Türen geschlossen und die Produktion nach Übersee verlagert. Alle, die ich kannte, waren arbeitslos. Kurz vor der Schließung hatte sich mein Kollege an einer der Maschinen dauerhaft an der Hand verletzt. Es ist ja nicht so, als wäre das alles nicht schon einmal passiert. Ein ausgehandelter Vertrag, der dann gebrochen wird, in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Nun waren all die Tausenden von MigrantInnen, die mit einem festen, wenn auch mageren Einkommen gerechnet hatten, auf dem Arbeitsmarkt, was die Löhne drückte und Panik verbreitete. Es waren die Tage, in denen entschieden wurde, wie viele MigrantInnen, in Anführungszeichen, zu viel waren. Die Unterbringungsdebatte war im vollen Gange. Gott sei Dank hatte ich einen italienischen Namen, der in solchen Zeiten half, das erste Vorstellungsgespräch per Telefon zu bekommen. Ich lebte jetzt seit einem Jahr von der Arbeitslosenversicherung. Die Regierung bezahlte meine Umschulung zum Maschinenschlosser. Aber die Lebensmittelpreise stiegen, die Stromrechnung war um ein Vielfaches höher geworden, obwohl ich den Thermostat niedrig hielt und unter einem Haufen Decken fröstelte. Der Scheck von der Regierung reichte nur bis zu einem gewissen Punkt. Schließlich hatte mein Bauch so laut geknurrt, dass ich mir einen Tag von der Schule freigenommen hatte, um an diesem Vorstellungsgespräch teilzunehmen. Ich war spät dran. Ich hatte mich verfahren. An einer Tankstelle schaute ich auf eine Karte. Ja, ich war in der richtigen Gegend. Ich überquerte die vereiste Brücke über den Louis-H.-Fontaine-Tunnel und war da, wo ich sein musste. Ein Schwall Säure sprudelte aus meinem leeren Magen. Gerade als ich alles wieder hinuntergeschluckt hatte, rutschte der kristallisierte Schnee unter meinen Stiefeln über das unsichtbare Eis. Ich fiel mit einem Knirschen auf den Bürgersteig, schlug mir hart die Hüfte und landete auf der Leinentasche, in der ich Kopien meines Lebenslaufs transportierte. Wie passend! Ein Rinnsal von Blut sickerte aus meinem Knöchel. Ich stand auf, richtete meine Schultern auf, hob mein Kinn und holte tief Luft. Niemand sonst wird das für dich tun. Behalte deine Würde. Ich schritt durch die imposanten Türen der Firma und fragte die Sekretärin nach dem Vorarbeiter. Er würde etwa eine Viertelstunde brauchen. Während ich wartete, blätterte ich in einer Ausgabe einer Fachzeitschrift. Ein High-End-Hersteller hatte eine kontraintuitive Methode zur Steigerung der Produktivität entdeckt. Normalerweise würde man zuerst die dringenden Kursaufträge abarbeiten, dann die Langaufträge in Angriff nehmen und das Geschäftsquartal mit den weniger dringenden Kursaufträgen abschließen. Doch ein Computermodell hatte durch den ständigen Wechsel von Lang- auf Kurzaufträgen in der Fertigungslinie eine höhere Effizienz vorausgesagt. Ich stellte mir bildlich vor, wie das in der Produktion ablaufen würde. Das ständige Umrüsten der Maschinen für die verschiedenen Aufträge, das Wechseln von Programmen, Werkzeugen und Maschinenkomponenten, Schrauben, die verloren gehen, dünne Ingenieure mit Brillen, die herumlaufen und versuchen, den Mechanikern zu erklären, was sie zu tun haben, fettverschmierte Mechaniker, die den Ingenieuren mit großen Schraubschlüsseln vor dem Gesicht herumfuchteln, Maschinenbediener, die untätig zu Hause sitzen und darauf warten, dass die Produktionslinien wieder anlaufen. Produktivität? Ich hatte meinen brodelnden Hunger vergessen, aber ich musste mir das zynische Grinsen aus dem Gesicht wischen. Der Vorarbeiter kam heraus, ein großer, schlanker Mann mit leicht gebeugten Schultern und einem gestutzten Schnurrbart. Er winkte mich wortlos in sein Büro. Er setzte sich, dann gab er mir ein Zeichen, mich zu setzen. Ich gehorchte in respektvollem Schweigen, lächelte und wartete darauf, dass er das Gespräch eröffnete. Er stellte sich vor, ein italienischer Name.
Sie sind aus Montreal?
Das stimmt. Ich lebe seit 4 Jahren hier.
Haben Sie Ihr Diplom gemacht?
Nein, Sir. Aber mir fehlen nur noch 3 Monate, um die Kurse zu beenden. Ich neigte kurz den Kopf, als ich sprach, behielt aber einen selbstbewussten Ton bei. Ich bin bald fertig, aber ich möchte mit etwas praktischer Erfahrung einen Fuß in die Tür bekommen. Wenn ich in der Abendschicht arbeiten könnte, wäre das ideal für mich. Ich hielt meine Hände still und gefaltet vor mir, die Knie im 90-Grad-Winkel, den Rücken gerade.
Mit welchen Maschinen können Sie arbeiten?
In der Schule haben wir die Drehbank und die Fräsenmaschine gelernt. Sowohl konventionelle als auch CNC. Aber ich kann alles lernen, kein Problem.
Haben Sie eine Vorliebe?
Ich arbeite gerne mit der konventionellen Drehmaschine.
Nun, wir benutzen die konventionelle Drehmaschine nicht sehr oft, meistens CNC. Hier stellen wir Schneidewerkzeug her. Kennen Sie sich mit Schifffräsen aus?
Ja, eigentlich arbeiten wir jeden Tag mit Schaftfräsen in der Schule.
Gut, jetzt sind unsere Kunden vor allem in der Luft- und Raumfahrt tätig. Bombardier, McDonnell Douglas, sowas in der Art. Wir brauchen Leute, die an den Rundschleifmaschinen arbeiten. Gefällt Ihnen das?
Ja, auf jeden Fall, das wäre toll. Ich hielt meine Hände still und gefaltet vor mir, die Knie im 90-Grad-Winkel, den Rücken gerade. Ich wollte nicht übermäßig enthusiastisch klingen, aber ausreichend, um ihn wissen zu lassen, dass ich den Job wollte. Dann nahm er auf seinem Stuhl eine andere Position ein.
Nun, Ihr Name ist italienisch, aber Sie sehen nicht italienisch aus. Woher kommen Sie?
Er hielt inne, behielt das Lächeln auf seinem Gesicht, verengte aber leicht die Augen. Willst du den Job? Dann schluck das. Es war mein Großvater, der ursprünglich aus Italien kam, aus Campo Basso. Mein Vater wurde hier geboren und meine Mutter stammt aus Sri Lanka. Ich wurde in Kanada geboren. Diesen Spruch wusste ich inzwischen auswendig. Der Italiener war eigentlich mein Urgroßvater, aber wenn man zu viele Details einfügt, verwirrt das die Leute nur.
Das ist eine schöne Mischung.
Er setzte ein nachsichtiges Lächeln auf. Falls Sie danach überhaupt etwas sagen, dann das.
Können Sie am Montag um 7 Uhr anfangen?
Er fragte mich, ob ich die Schule aufgeben und für ihn arbeiten wollte. Natürlich, danke, Sir. Ich streckte meine Hand aus, er schüttelte sie. Ich ging hinaus in das knackige Weiß eines Montrealer Morgens, Februar 2007. Am Montag um 7 Uhr begann meine Ausbildung an den Rundschleifmaschinen. Mein Ausbilder hatte sein 20-jähriges Betriebsjubiläum bereits hinter sich und war gleichzeitig der Vertrauensmann. Er war Haitianer. Das hätte mir gleich etwas sagen müssen. Wie in der Anzugfabrik war die demokratische Zusammensetzung der Maschinenwerkstatt gleichmäßig zwischen haitianischen und italienischen ArbeiterInnen aufgeteilt. Ein haitianischer Vorsitzender einer ethnisch vielfältigen Gewerkschaft bedeutete entweder, dass a. die ItalienerInnen sehr aufgeschlossen waren oder dass b. sie der Gewerkschaft apathisch gegenüberstanden. Da der Betrieb italienische BesitzerInnen hatte, hätte ich es gleich begreifen sollen. Etwa eine Woche später versetzte mich der Vorarbeiter von den zylindrischen Schleifmaschinen, an denen ich mich der Vertrauensmann ausgebildet hatte. Ich wurde an die grüne Bestie versetzt, wie meine KollegInnen sie genannt hatten, die schlimmste, langweiligste und anspruchloseste Maschine von allen. Meine Aufgabe war es, ofengehärtete Stahlbutzen in eine spitzenlose Schleifmaschine einzulegen, um einen präzisen Durchmesser zu gewährleisten. Die Stahlpatronen, die an einem Ende eine komische Spitze haben, sollten genau 2 Zoll lang sein und einen Durchmesser von genau 0,4375 Zoll haben. Es waren Patronen. Wir befinden uns schließlich im Krieg. Und so ließ ich Tag für Tag meine Gedanken schweifen, während meine Hände die Patronen in die Mühle schoben. Jeden Tag produzierten wir 4 Schachteln Patronen, insgesamt etwa 3000. Jeden Tag zählte ich die Stunden bis zum Feierabend. Jeden Donnerstag nahm ich meinen Scheck und löste ihn ein. Es ist ein Lebensunterhalt und viel besser als zu verhungern, versuchte ich mir zu sagen. Und ich wusste, dass ich recht hatte. Aber in meinem Kopf entstanden immer wieder Bilder von diesen Patronen, die in menschliches Fleisch eindrangen. Die waren riesig. Wenn dich so ein Ding traf, würdest du einfach verbluten. Es gab keine Hoffnung. Keine Hoffnung, kein Entkommen. Ich dachte, meine Freundinnen würden sich für mich freuen, weil ich einen festen Job mit ausgezeichneten Sozialleistungen bekam, anstatt des üblichen Mindestlohnscheiß. Ich brachte ihnen Schrottpatronen als Souvenirs mit. Sie fanden alle, dass die Patronen irgendwie cool waren. Aber niemand schüttelte mir die Hand. Niemand gratulierte mir. Kein »Gut für dich, weiter so, Mann«. Sie schienen es zu bevorzugen, wenn ich arm und hungrig war, denn dadurch fühlten sie sich selbst besser. Wir begannen uns auseinanderzuleben. Wann immer ich Leute traf, fragten sie mich, was ich beruflich mache. Ich habe ihnen immer unverblümt gesagt, dass ich Patronen herstelle, weil es stimmte, aber auch, um zu sehen, wie sie reagieren würden. Die Reaktion war nie positiv. Ich schätze, für einige war ein bärtiger schwarzer Typ, der Patronen herstellte, nicht ihre Vorstellung einer sicheren Kriegsproduktion, während für andere ein fester Job es nicht wert war, Teil der bösen Kriegsmaschinerie zu sein. Ich hielt es nie für nötig, auf das Offensichtliche hinzuweisen. Es ging nicht um individuelle moralische Entscheidungen. Es ging ums Überleben. Ich wurde für diese Arbeit angeheuert, weil der Krieg gegen den Terror mich zu einer billigen Arbeitskraft gemacht hatte. Ich hatte die Wahl, den Job zu nehmen, den ich bekam, oder zu verhungern. Buchstäblich zu verhungern. So, wie ich es vor der Annahme des Jobs getan hatte. Der Rassismus der Unterbringungsdebatte, eine Erweiterung dieses Klimas, war nun eine Möglichkeit, Weiße in den besseren Jobs der Kriegsproduktion zu halten, während wir noch billiger arbeiteten. Andererseits wäre ich als einfacher Arbeiter in der Rüstungsindustrie in einer einzigartigen Position gewesen, um dabei zu helfen, die Produktion von Geschossen zu stoppen, falls die ArbeiterInnenbewegung es sich jemals in den Kopf setzen sollte, gegen den Krieg zu streiken. Aber nein, niemand hat es je wirklich verstanden. Mir fiel sofort auf, dass die Firma die Gewerkschaftsbeiträge nicht von meinem Scheck abzog. Ich zeigte dem Betriebsrat direkt meine Wochenabrechnung. Er drückte seine Besorgnis aus, aber in der nächsten Woche war es genauso. Und nach 2 Wochen wurde ein Gewerkschaftstreffen angesetzt. Thema? Die Zukunft der Gewerkschaft bei Precision Tools. Ich kam verspätet. Das Meeting fand an einem Samstagmorgen in der Firmencafeteria statt. Die Luft war geladen, angespannt. Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen. Die ItalienerInnen saßen alle zusammen in einer vorderen Ecke, schräg zum Rest der Gruppe gewandt. Der Cousin des Vorarbeiters, der technisch gesehen ein Angestellter war, aber genauso viel Einfluss hatte wie der Vorarbeiter, saß hinten, seine massiven Arme über der Brust verschränkt. Die HaitianerInnen saßen alle zusammen. Es gab eine Mischung aus Quebecois und mir. Hartes, entlarvendes Sonnenlicht schimmerte vom Schnee durch die großen Fenster hinein. Der Raum kochte leise. Der Vertrauensmann erklärte von vorne die Situation. Es war ein Antrag gestellt worden, dass unsere Ortsgruppe aus dem Hauptverband der Gewerkschaft ausgegliedert und in Precision Tools Employees Association umbenannt werden sollte. Er gab das Wort zur Diskussion frei. Der Raum schien mit einem Mal zu explodieren.
Was zum Teufel macht die Gewerkschaft?
Spottete ein Italiener.
Sie tut, was ihr wollt,
schoss eine haitianische Frau zurück.
Was, wenn wir streiken müssen? Woher soll das Geld kommen, wenn wir nicht in einem Verband sind? Wer wird die Anwälte bezahlen?
Ihr braucht Geld? Nehmt einfach eine Pistole, geht zur Bank, da ist euer Geld. Alles, was die Gewerkschaft tut, ist auf ihrem Arsch zu sitzen und jeden Zahltag unser Geld zu nehmen.
Die Gewerkschaftsführung hatte einen Verhandlungsführer geschickt. Er saß neben dem Vertrauensmann, eingeschüchtert, wortlos und verängstigt. Er hätte genauso gut nicht da sein können.
Ruhe!
Der Vertrauensmann schlug mit seinem Hammer auf den Tisch. Zuerst hörte ihn niemand zu, doch allmählich verstummten die Stimmen. Aber nur kurz und dann ging der Streit weiter, alle redeten aneinander vorbei, alle redeten über die anderen. Das Gespräch ging wieder los. Die Leute sprangen auf und zeigten mit den Finger aufeinander. Und dann stimmten sie darüber ab. Ich hatte solche Gewerkschaftstreffen schon erlebt. Ich gab meinen Stimmzettel ab und faltete ihn sorgfältig in der Hälfte, um zu verbergen, was ich angekreuzt hatte. Die Stimmzettel wurden ausgezählt. Die Ergebnisse wurden verkündet.
Wir sind verarscht worden, Leute! Einfach nur verarscht,
rief die Haitianerin verbittert aus. Ja, sie hatten uns verarscht, es stimmte. Mit einem Vorsprung von 4 Stimmen hatte die Firma gewonnen. Es gab keine Gewerkschaft mehr. Die Versammlung begann sich aufzulösen. Ich ging an der Stempeluhr vorbei in den Arbeitsbereich. Der Vorarbeiter, der hinter seinem Schreibtisch saß, schaute durch die große Fensterscheibe seines Büros in die Werkstatt. Auf seinen Lippen lag ein dünnes Lächeln. Jetzt werden sie arbeiten, obwohl sie sich jederzeit frei für den Hungertod entscheiden können, dachte er vermutlich. Meine Stimme hätte streng genommen sowieso nicht zählen dürfen. Immerhin hatte ich technisch gesehen keine Beiträge gezahlt. Willkommen in der Branche. Als die italienische Crew herausfand, dass ich Halbitaliener bin, wurden sie warm mit mir. Ich war nicht unhöflich, aber ich kam ihnen noch nicht zu nahe. In Anbetracht der Szene, die ich miterlebt hatte, kalkulierte ich, dass man mich nicht zu eng mit diesen Jungs zusammensehen sollte. Es würde ein schlechtes Licht auf mich werfen, wenn es zu einem Arbeitskampf käme. Aber dieser Tag ist nie gekommen. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und war immer müde. Neben meinem grünen Biest, das an einer computergesteuerten Drehbank arbeitete, stand Kumar. Er war in Indien Ingenieur gewesen. Aber hier erkannte man seine Qualifikation nicht an. Wie viele andere Leute, die ich in diesen Fabriken getroffen hatte, wie alle AraberInnen, wie alle ChinesInnen, hatte er eine Umschulung zum Maschinenschlosser gemacht.
Nun, was bleibt uns übrig, mein Freund? Es gibt keine Möglichkeiten für uns. Wir arbeiten für unsere Kinder. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Eine auf der Universität, eine auf der CJEP.
Er war sichtlich stolz auf sie.
Wenn ich alt bin, werden sie sich um mich kümmern. Du, beende mal deine Ausbildung, sonst wirst du keine Zukunft haben. Du wirst an diesem Ort sterben.
Ich hatte ihm nicht gesagt, dass ich einen Abschluss hatte. Das habe ich nie jemandem erzählt. Das machte die Sache nur komplizierter. Kumar lehrte mich Dinge über Rassismus, an die ich nie gedacht hatte. Irgendwann war es an der Zeit, den großen Kühlmitteltank zu leeren, in dem sich pfundweise schmutzige Rückstände angesammelt hatten. Ich hatte das noch nie gemacht, also ging ich hin und fragte den Quebecois, was ich tun musste. Pierre nahm einfach meinen Kühlmitteltank und schüttete dessen Inhalt in Kumars Maschine.
Wieso kippst du Mist in meine Maschine? Ich hab doch gestern erst alles gereinigt.
Protestierte Kumar.
Die Scheiße ist so unten drin,
sagte Pierre abschätzig. Ich hatte nicht gewusst, dass er Englisch spricht.
Ja, ist doch nur Wasser.
Kumar war sichtlich aufgebracht.
Warum tust du das, mein Freund? Ich arbeite hart wie du. Die Maschine muss sauber sein.
Pierre winkte mit der Hand.
Weißt du nicht, wovon du redest?
Er gab ein abfälliges Kichern von sich, drehte auf den Absatz und schleppte den Kühlmitteltank auf seinen Rädern hinter sich her.
Das ist nicht gut, verstehst du?
Kumar drehte sich zu mir um.
Jetzt wird die Maschine nicht gut laufen und ich muss sie wieder reinigen. Verstehst du?
Ich nickte.
Findest du's richtig, was er getan hat?
Ich schüttelte den Kopf. Seine Augen blitzten leicht und er wiederholte etwas lauter.
Findest du's richtig, was er getan hat?
Nein, sagte ich ihm.
Das ist ein Kiebelchor. Er ist ein guter Mann. Ich darf sogar sagen, er ist mein Freund. Aber das ist diese Arroganz. Verstehst du, was ich meine? Er ist mein Freund. Aber diese Arroganz.
Arroganz ist das, was manche schwarze Menschen als Rassismus bezeichnen. Es weist das ganze Unrecht den Verantwortlichen zu, ohne dass man sich wie ein Opfer vorkommen muss. Er drehte sich weg. Ich fühlte mich krank. Ich hatte mich nicht für Kumar eingesetzt. Ich fühlte mich, als wäre ich ein Werkzeug dieses weißen Mannes gewesen. Und wenn ich den Frieden in der Fabrik bewahren wollte, würde ich nichts sagen. Ich würde diese Leute vielleicht jahrelang jeden Tag sehen müssen, wenn ich hier weiterarbeitete. Kumar wusste es und ich wusste es und es gab nichts, was einer von uns beiden dagegen tun konnte. Etwas an der Art, wie er es sagte, erschütterte mich. Das ist es, was unsere Freundschaft für sie bedeutet, schien er zu sagen. Und was ich früher von meinen FreundInnen erlebt hatte, schien so viel mehr Sinn zu ergeben.